Hallo, hallo.
Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind Steffi Schmidt-Meister und Nancy Nielsen, Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen, deine Hosts von Business Blabla. Du hörst hier Business Talk, aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben. Ungefiltert und direkt. Und ja, wir piepsen nichts raus. Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Guten Morgen, liebe Steffi, zu einer neuen Folge unseres tollen Podcastes Business Blabla. Ich denke, wir haben jetzt mittlerweile schon jede Menge geiles Feedback gekriegt. Wir freuen uns total, dass ihr uns alle so zahlreich, möchte ich sagen, hört und uns auch schreibt. Und wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Wollte ich nur mal an den Anfang gestellt haben, bevor wir heute in unser Thema einsteigen. Mhm. Unsere größten Fails. Wir haben hier lange diskutiert, wie wir dieses Thema anpacken und was wir darunter verstehen, und deswegen wollen wir das jetzt eigentlich gleich nochmal ein bisschen glatt ziehen und nochmal hier austauschen, was verstehen wir eigentlich unter unseren größten Fails. Steffi, willst du anfangen? Du guckst schon so wie nein. Guten Morgen übrigens nochmal.
Guten Morgen. Habe ich denn eine Wahl? Also könnte ich jetzt auch sagen so, mach du mal?
Ja, und dann sagst du aber am Ende wieder, ja, du hattest viel mehr Redezeit als ich.
Ja gut, das merke ich halt immer, wenn ich dann den Podcast schneide, das stimmt. Aber nee, erzähl du mal.
Das hat sogar mein Mann zu mir gesagt, dass ich mehr erzählen würde als du. Also deswegen bin ich jetzt still, bitte.
Okay, also jetzt hast du mich natürlich platt gemacht. Und darüber wollen wir noch kurz darüber berichten, dass wir vor dieser Podcastaufnahme sowieso schon so einen kleinen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Streit hatten über unsere Auffassung von Fails und Wins und tralala.
Ja, mach das ruhig.
Weil ich finde das mega, also ich finde das immer mega spannend bei uns, dass wir oft so verschiedene Auffassungen haben oder auch so unterschiedlich sind. Und ich glaube, das macht das auch alles sehr spannend. Und jeder darf dann aber auch seine Sicht der Dinge nochmal darlegen und jeder darf dann trotzdem so sein, wie er ist. Und das finde ich halt immer super. Und das gefällt mir total gut. Also an unserer Freundschaft, an diesem Podcast. Auch wenn natürlich in dem Moment ich immer so denke, so hat sie jetzt nicht gesagt oder warum will sie das jetzt so oder ich verstehe es jetzt nicht oder ich will das nicht oder wir wollen es anders machen. Aber trotzdem diskutieren wir das immer. Und wie gesagt, das wollte ich nochmal eben ganz kurz sagen, dass wir bevor wir auf Record hier gedrückt haben, ich glaube, eine Viertelstunde wirklich nochmal heiß diskutiert haben, ne? über unseren Standpunkt.
Du hattest eigentlich schon wieder Angst, dass nach dieser Folge dann Schluss ist.
Ja.
Und wir wieder, das äußert sie im Prinzip fast jede zweite Folge bei jeder zweiten Aufnahme, dass sie denkt so, okay,
das war jetzt
vielleicht eventuell der letzte Podcast, aber dann, ich bin dann ganz entspannt, wir schaffen
ja.
das.
Angst ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber
du hast
wir sitzen ja hier zusammen.
Du hast vollkommen recht, ich finde ja auch, also wenn wir jetzt hier sitzen würden und wären uns total einig, dann wäre dieser Podcast doch auch langweilig.
Mhm.
Also im Gegenteil, wir wollen doch verschiedene Meinungen einbringen, unsere beiden Sichtweisen. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass wir ja eben so einen unterschiedlichen Background haben, wir beiden.
Mhm.
Und dann sag ich, ja, genau das macht's ja aber aus, dass wir eben einen unterschiedlichen Background haben und aus der Hinsicht andere Erfahrungen, andere Expertise haben und so Themen von ganz verschiedenen Seiten beleuchten können. Und dann wird es halt spannend und nicht so einheitsbreit.
Ja, sonst wäre es halt so ein Monolog mit zwei verschiedenen Stimmen, ne?
Also ja, genau. Kanon. Theo, spann den Magen an.
Oh Gott, jetzt singt sie.
Ich dachte, du machst jetzt hier weiter, aber...
Nee. Ja. Obwohl ich war im Kinderchor, aber ich glaube, das möchte jetzt trotzdem keiner. Also nochmal zurück zum Thema unsere größten Fails oder was überhaupt ein Fail für uns ist, ne?
Genau. Singen gehört bei mir dazu mittlerweile.
Okay. Ja, ich finde, ein Fail ist halt etwas, ich sag mal, dass du entweder dir selbst manchmal kreierst. Es kann ja sein, dass du irgendwie irgendeine Entscheidung triffst, die im Nachhinein dann nicht so schlau war. Manchmal sind auch Fails, in die du manchmal so reinschlitterst. Und ich habe bei diesem Thema, das habe ich ja von Anfang an gesagt, richtig Probleme gehabt, da wirklich Themen zu finden, weil ich vieles für gegeben halte und du dann sagst, nee, aber überleg doch mal das oder das. Und ich finde das Thema für mich schwierig, weil ich immer denke, ja, es ist so ein Leben, das ist halt so hoch und runter, hoch und runter. Und da schwimme ich halt mit, so. Und klar, im Nachhinein denkt man sich vielleicht manchmal so, boah, das hätt's jetzt nicht gebraucht oder warum hast du das gemacht oder so, aber ja, ist halt manchmal einfach so, oder?
Ja, also für mich sind Fails Sachen, die ich schon zu verantworten habe, im größten Teil, die jetzt aber nicht unbedingt, also da geißle ich mich jetzt nicht dafür, dass das passiert ist oder dass das so gewesen ist. Das sind nur Sachen, die ich, wo ich rückblickend denke, na ja, das wäre eigentlich cooler gewesen. Du hättest es leichter haben können, wenn das nicht gewesen wäre. Obwohl manche Sachen, die ich jetzt hier so auf meiner Liste stehen habe, die hätte ich halt auch einfach nicht verhindern können. Also wüsste ich jetzt nicht nachträglich, was ich da hätte anders machen sollen, weil das einfach manche Sachen ja vielleicht auch ein bisschen durchs Umfeld bestimmt sind. Aber da kommen wir ja dann nochmal drauf. Aber was mir halt auch wichtig ist an diesen Fails, dass wir das anderen mitgeben, dass die, die vielleicht noch an dem Punkt stehen, wo man diese Dinge anders machen könnte, dass die eine Chance haben zu hören, ah ja, stimmt, da könnte ich vielleicht nochmal nachjustieren. Und das wäre mir eigentlich wichtig, bei diesen Fails herauszuheben. Also es geht, wie gesagt, nicht um Selbstgeißelung, dass man jetzt sagt, oh Gott, ich bin so dumm und das hätte ich alles anders machen müssen. Und nee, darum geht's mir gar nicht, sondern einfach rückblickend zu sagen, ja, also da hatte ich einfach wirklich Schwachstellen. Das war ein Fehler, das würde ich heute so nicht mehr machen. Also je nachdem, ob es eine Situation ist, die nochmal kommen kann, dann würde ich sie nicht nochmal so machen. Und bei manchen Sachen, die werden so nicht mehr kommen, da bin ich dran, das sukzessive zu verbessern. Aber da kann ich ja vielleicht anderen noch eine Hilfe sein, die das hören und die dann sagen, ah, okay, stimmt, da könnte ich mal bei mir hingucken.
Ja, bezogen auf das Thema habe ich überlegt, ja, Fail für mich, meine größten Fails sind im Grunde auch immer meine größten Learnings. Also am Ende dann so, dass man denkt so, ah, okay, das ist jetzt so passiert und was lerne ich denn da draus? Weil ansonsten machst du das halt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich habe letzte Woche einen Post auf Instagram gemacht, wo es darum ging, dass ich am Anfang meiner Selbstständigkeit gedacht habe, ich habe ein eigenes Business. Und in Wahrheit hatte ich eigentlich, ich habe es ein bisschen übertrieben, ich habe geschrieben, ich hatte 100 neue Chefs. Und das war tatsächlich auch so, weil ich habe was verwechselt. Ich habe etwas verwechselt. Ich habe gedacht, ich muss diese Extrameile, also es war zu einer Zeit, sage ich mal, wo ich mich so selbstständig gemacht habe, auch so dieses, wir gehen so die Extrameile und was kannst du machen, was kannst du machen? Das hat für mich ganz viel damit zu tun gehabt. Also es hat was mit Erreichbarkeit zu tun gehabt. Das hat was damit zu tun gehabt, wie schnell reagiere ich, wie gut bin ich erreichbar? Was ist mit meinen Preisen? Lasse ich mich da vielleicht auf irgendwas ein? Weil mich da einer in irgendwas, ich sag mal, ich gehe da rein in so ein Gespräch und habe eine Vorstellung davon, was meine Arbeit jetzt im Grunde wert ist. Und ich lasse mich dann aber in dem Moment irgendwie auf irgendwas ein, was ich eigentlich gar nicht so vorhatte. Das sind natürlich Erfahrungen, glaube ich, die jeder am Anfang vielleicht macht in seiner Selbstständigkeit. Aber wo man dann, wenn man dann irgendwann merkt, oh, wow, das war jetzt mal richtig, richtig scheiße, weil du hast eigentlich nicht verstanden, was Selbstständigkeit heißt oder was Unternehmertum heißt, sondern du hast dich eigentlich von Karren spannen lassen. Das heißt, du machst jetzt irgendwas, was jemand anders will und du machst nicht das, was du willst und es bringt dich auch nicht voran. Und das ist so ein Kreislauf, wo man irgendwann denkt, da musst du jetzt aber auch draus lernen. Und das hat für mich ganz viel mit Kommunikation zu tun. Das heißt, das ist immer fehlende Kommunikation, wenn solche Dinge passieren. Ne? Also das ist zum Beispiel, also beim Preis ist es ja, ganz klar, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Angst, einen Auftrag nicht zu bekommen und es gar nicht zu versuchen, seinen Standpunkt, seinen Preis, da wirklich, ich sag mal, sich mal mit zu beschäftigen, warum steht denn dieser Preis? Und wenn man sich da einmal wirklich mit beschäftigt hat, wie dieser Preis auch zustande kommt, den habe ich ja nicht, ich sag mal, ausgewürfelt oder sowas. Hm. Ne, der habe ich ja kein losgezogen und da stand irgendwie drauf, so, das kostet jetzt mal 1.000 Euro oder 1.000 Franken. Sondern darüber habe ich mir ja Gedanken gemacht. Und das hat, also Fails haben für mich im beruflichen Sinne ganz viel mit fehlender Kommunikation zu tun gehabt. Also in dem Sinne bin ich da jetzt, was das angeht, sehr gefestigt. Aber das war am Anfang meiner Selbstständigkeit. Das Verteidigen
deiner Werte, oder?
Ja. Ja, also meine Werte, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ein Wert von mir Spaß ist. Also ich muss Spaß haben an dem, was ich mache und ich muss auch Spaß haben mit jemandem, mit dem ich zusammenarbeite. Und wenn, also Spaß jetzt nicht im Sinne von, wir erzählen uns jetzt eine Stunde Witze, aber wenn jemand so gar nicht meinen Humor hat oder so gar nicht meine Wellenlänge, finde ich das extrem schwierig, mit so jemandem zusammenzuarbeiten.
Ja, ne? Naja gut, also, jetzt machst du ja auch eine gewisse Kreativleistung. Und dann ist natürlich in meinen Augen diese Wellenlänge ganz besonders wichtig, weil du musst ja den anderen auch, du musst ja verstehen, was der will. Du musst dich ja reinfühlen können. Und also da würde ich das auch so sehen, dass das total sinnvoll ist, wenn man ja Spaß miteinander hat. Wenn
man ja, also macht. Zumindest, ich, genau, das ist zumindest irgendwie eine lockere und eine schöne, also für mich hat Spaß, ist für mich tatsächlich ein Wert, wusste ich sehr, sehr lange nicht. Also ich habe es dann erst gemerkt, wenn man dann zum Beispiel mit Kunden zusammenarbeitet, die halt nicht so, ja, die das dann halt nicht so teilen, die halt andere Werte haben, also auf jeden Fall keinen Spaß verstehen oder so. Und das ist für mich dann extrem schwierig.
Aber nochmal zu deinem Fail zurück, also den Satz finde ich mega geil. Ich habe gedacht, ich bin selbstständig und hatte 100 neue Chefs. Mhm. Hast du daran was verändert?
Ja.
Oder hast du nur die Art und Weise mit den 100 Chefs verändert?
Nee, also ich habe es schon verändert. Also ich habe aktuell natürlich, ich sag mal, feste Kunden, für die ich monatlich tätig bin. Das habe ich schon. Ich habe aber auch viele Sachen, die projektbezogen sind. Und man verträgt im Grunde auch nicht, ich sag mal, also ich glaube, irgendwann ist dann auch so, also mein Gehirn würde das gar nicht mitmachen. Ich sag jetzt mal, für 10 verschiedene gleichzeitig jede Woche für 10 verschiedene Menschen zu arbeiten, das würde mein Gehirn gar nicht mehr leisten können. Also das funktioniert nicht. Also da könnte ich meine Arbeit nicht sauber machen und das hätte etwas zur Folge, sage ich mal, da würde ich dann tatsächlich den Spaß und die Lust an meiner Arbeit auch verlieren, glaube ich. Also projektbezogen hast du dann natürlich auch immer so einen Anfang und ein Ende. Das finde ich manchmal auch ganz schön. Die kommen dann auch mal wieder und dann sind sie wieder weg. Aber also wenn du das, ich meine, das ist anders als bei dir, ne? Also du hast ja noch ein Team. Das habe ich halt nicht. Und ich bin halt alles, ne? Ich bin halt,
ja.
Ne? Und da muss man halt sehen, wie kann ich meine Ressourcen handeln oder was ist da. Was kann ich da überhaupt geben, ne?
Genau. Ja, spannend. Ich würde jetzt mal mit meinem ersten Fail anfangen.
Mhm.
Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar ist einer meiner größten Fails, und das ist einer, wo ich nicht wüsste, wie ich den hätte besser machen können, mangelnde finanzielle Bildung von Anfang an. Und daraus abgeleitet einfach ein Haufen falsche Entscheidungen, die ich am Anfang meiner Selbstständigkeit, meines Unternehmertums getroffen habe. Also dazu muss ich ja sagen, ich komme zwar aus einem Unternehmerhaushalt, aber wir haben ja eine ostdeutsche Biografie und meine Eltern hatten von dem Westsystem in dem Sinne gar nicht so viel Ahnung. Die haben sich da super reingearbeitet und hatten auch das Glück, dass sie in eine Phase gekommen sind, in der natürlich wahnsinnig viel Aufschwung war. Nichts, also es ist trotzdem eine Leistung, ich will das auf gar keinen Fall schmälern. Hatten auch gute, Begleitpersonen, die das gut flankiert haben, also unter anderem einen sehr guten Steuerberater. Aber ich habe das nicht von meinem Vater übernehmen können, so wie er das gemanagt hat, weil er das auch in einer anderen Situation managen musste und auf eine andere Art gemanagt hatte, weil er das ja wirklich als reinen Handwerksbetrieb geführt hat und ich habe das ja nun mittlerweile in ein ganz anderes System überführt. Ich mache es mittlerweile auch deutlich länger. Der Betrieb ist deutlich gewachsen, also der hat sich ja im Prinzip von der Größe mehr als verdoppelt. Und die Rahmenbedingungen haben sich krass geändert, das muss man auch sagen. So. Und da merke ich, oder ich habe dann gemerkt, immer wieder über die Zeit, dass mir einfach finanzielle Bildung total fehlt, dass ich nicht weiß, wie überlegt man sich denn, wie viel Kredit man aufnimmt? Wie kalkuliert man dann das? Und ich muss tatsächlich sagen, hatte ich quasi eine gewisse Überheblichkeit, weil ich natürlich dachte, naja, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert und ich habe ja auch Schwerpunkt Controlling. Also, dann würde ja von außen jetzt wahrscheinlich auch jeder sagen, ja schön, dann hättest du es aber eigentlich wissen können.
Mhm.
Das Ding ist aber, das ist zumindest meine Auswertung rückblickend, dass man im Studium auf eine Angestelltenlaufbahn vorbereitet wird. Also da geht's eher darum, wie mache ich Dinge im Konzern? Und da wird gar nicht so drüber gesprochen. Und in dem Konzern ist das ja ganz anders aufgebaut. Da entscheiden ja viel, viel mehr Menschen zusammen. Und dann gibt's wahrscheinlich immer 10, die Expertise haben und 5, die neu dazukommen und die dann erstmal lernen können. Das hatte ich ja nicht. Ich war ja von Anfang an allein. Ich musste alle Entscheidungen sofort alleine treffen. So. Ein Satz zum Beispiel von meinen Eltern, man nimmt keinen Kredit auf. Ja, aber ich kam aus dem Studium, als ich quasi wie lange habe ich gearbeitet zwischendrin. Und das war auch nur die Zeit, wo ich bei meinem Vater kurz gearbeitet habe. Ich habe meine Berufsausbildung gemacht, das waren 3 Jahre, und dann habe ich noch ein Jahr gearbeitet. So, und den Rest habe ich studiert und war in der Schule. Und danach habe ich mich als Unternehmerin oder als Selbstständige selbstständig gemacht. Und hatte dann auch gleich Mitarbeiter. Das heißt, ich hatte gar keine Zeit, jetzt irgendwie riesige Rücklagen zu bilden oder Kapital zu haben. Sondern ich bin quasi wirklich von Null gestartet und musste logischerweise einen Kredit aufnehmen. Ich musste ja Maschinen kaufen, ich musste Fahrzeuge kaufen. Ich bin ja in ein voll funktionierendes Unternehmen reingesprungen, ohne einen Startbetrag zu haben. Und das ist aus meiner heutigen Sicht total dumm. Aber ich wusste das nicht, weil ich ja bin dem Glaubenssatz aufgewachsen, keine Kredite aufnehmen. Alles muss die Firma aus sich selber raus. Ja, kann man machen, aber dann startet man nicht auf dem Niveau.
Mhm. Was hätte dir denn da geholfen? Also
aus heutiger Sicht würde ich jeder Gründerin, jedem Gründer raten, tatsächlich die ganze Idee des Unternehmens mal mit Mentoren und Mentorinnen zu besprechen. Also einfach mal erzählen, was habe ich vor, welche Mittel habe ich. Also klar kann man auch so einen Businessplan schreiben, aber diese Businesspläne, das ist alles so verklausuliert und so zurechtgerechnet, das ist ja am Ende ein Ding für die Bank, wo die Bank dann ihren Stempel draufsetzen muss. Und wo ich mich zum Beispiel auch nicht drauf verlassen würde, ist, dass die Bank dich berät oder der Steuerberater dich berät. Mhm. Diese Zeiten sind vorbei. Die waren schon zu meinen Zeiten vorbei.
Aber darf ich nochmal ganz kurz was zum Businessplan sagen?
Ja.
Also ich habe ja auch einen geschrieben damals für mein Geschäft, damals für meinen Laden, weil ich da auch Geld aufgenommen habe. Ich gebe dir vollkommen recht, also diese Pläne sind, schreibst du irgendwie für die Bank und so, ja, aber ich finde, jeder sollte sich wirklich mal einfach mal hinsetzen, als Fleißaufgabe das einfach mal machen.
Ja.
Weil in dem Moment merkst du ja erstmal, was du, ich sag mal, wo brauchst du Geld, wo Also sich auch damit auseinanderzusetzen, was planst du denn? Was könnte denn der Umsatz sein? Und du denkst so, boah, wo soll ich denn wissen, was ich im Januar einnehme? Wo soll ich wissen, was ich im März einnehme oder im Juni oder im Juli? Aber trotzdem, das ist natürlich auch, da muss man sich auch manchmal, finde ich, durch solche Sachen sollte sich echt jeder einfach mal durchbeißen, weil es hat auch was damit zu tun, in meiner Meinung nach, ob du das willst oder ob du das nicht willst, was dann nachher mit passiert und dass das nachher wirklich alles total anders kommt, als man sich das denkt oder wünscht oder besser oder schlechter, es spielt gar keine Rolle, aber es passiert ja nie das, was auf diesem Papier steht meistens. Und aber dass du das gemacht hast, also finde ich total wichtig.
Ja, das ist gut, dass du das so ergänzt hast, weil da habe ich mich verkehrt ausgedrückt, da gebe ich dir komplett recht. Es ist richtig, das auf jeden Fall gemacht zu haben und es liefert dir ja so eine erste Idee davon.
Mhm.
Was ich gemeint habe, ist, dass es eben darüber hinaus noch viele Dinge gibt, die man in diesem Plan nicht abbilden kann,
ja,
weil er halt relativ technisch ist. Und deswegen würde ich jeder Gründerin, jedem Gründer raten, sich eben mit Mentoren zu unterhalten und die sollten auch Unternehmer sein. Es gibt ja auch die IHK und es gibt Gründerinnenberater und die machen auch alle einen guten Job. Will ich nicht bestreiten und das sollte man auch auf jeden Fall in Anspruch nehmen, aber auch das sind wieder Angestellte. Und ich würde wirklich gucken, ob ich in meinem Umfeld Unternehmer habe oder ob es, keine Ahnung, Verbände gibt, wo man mal hingehen kann und sich austauscht. Das ist wirklich, glaube ich, die Methode, um eben dann sich einfach mal mit denen hinzusetzen und die zu bitten. Und ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass das einer ablehnt. Wenn man die anspricht, dann wissen die alle sofort, oh ja, ich weiß noch, wie schwierig das für mich war am Anfang. Klar, setze ich mich mit dir hin und erzähle dir ein bisschen was. Und natürlich ist nicht ein Unternehmer dann der Weisheit letzter Schluss, sondern man sollte sich verschiedene Meinungen anhören und die müssen in meinen Augen auch nicht aus der eigenen Branche kommen. Das kann hilfreich sein.
Genau.
Bei Spezialthemen, sag ich mal so Fallstricke, wo man dann sagt, da musst du aber denk dran, dass du da noch die Genehmigung brauchst und denk dran, dass du hier vielleicht noch jemanden einstellen musst, der das überwacht oder so. Auch gut, aber so das generelle Gründen, das kann man mit jedem Unternehmer besprechen. Und da würde ich mir wirklich, heutzutage würde ich mir 3-4 Meinungen einholen. Und tatsächlich ist es auch das, was ich heute eben mache. Nur gründe ich ja jetzt nicht mehr, sondern jetzt sind es eben dann die nächsten Entwicklungsschritte. Dafür habe ich halt Mastermind, dafür habe ich meinen VDU, Verband der Unternehmerinnen in Deutschland, wo ich eben viele andere Unternehmerinnen fragen kann. Jetzt sind die Themen ja viel kleinteiliger. Aber das ist sozusagen mein Fehlrückblickend, dass ich da viel zu blauäugig, viel zu unwissend rangegangen bin und auch die Vorstellung von meinem, das ist eigentlich, geht schon in den nächsten Fail über, die Vorstellung von dem, was ich machen will, viel zu klein war. So, aber jetzt gehen wir erstmal auf deinen nächsten Fail ein.
Ja, ich finde das total schwierig. Also Fail, habe ich ja schon gesagt, also das ist etwas,
ja, aber da du musst jetzt liefern, weil du kannst mich jetzt nicht den ganzen Podcast alleine reden lassen.
Naja, also wenn ich jetzt das gehört habe, was du zum Beispiel gerade eben gesagt hast, und wenn ich mir überlege, wie ich damals zum Beispiel an meine Ladengründung rangegangen bin, würde ich vielleicht aus heutiger Sicht auch sagen, da habe ich viele Fails gemacht. Obwohl ich einen Businessplan hatte, diese ganzen Geschichten. Ich habe das schon gemacht und ich bin ja vom Typ her jemand, mir machen so große Sachen wenig Angst. Also ich denke immer so, ach, das geht schon gut. Also eigentlich habe ich immer das Gefühl, je größer irgendwas ist und wo nachher andere sagen so, wow, das hätte ich mich jetzt gar nicht getraut oder so, das sind für mich so Sachen, da denke ich immer so, ja, wieso? Ich kann ja immer noch sagen, oder ich kann ja, es ist ja nichts in deinem Leben in Stein gemeißelt. Man kann immer etwas zurückdrehen, man kann wieder in etwas zurückgehen, keine Ahnung. Und das ist genauso wie mit meiner Ladengeschichte zum Beispiel, wo ich im Nachhinein denke, okay, also aus heutiger Sicht und mit meinem heutigen Wissen hätte ich das ganz anders aufgezogen. Ganz anders. Und hätte mein Geld, das ich damals zum Beispiel auch von der Bank aufgenommen habe, ganz anders verteilt. Also ich habe zum Beispiel für den Laden damals eine Ladentheke anfertigen lassen. Für ganz viel Geld.
Ja.
Dafür hätte ich mal lieber Ware kaufen sollen. Hallo, ich meine, so eine Ladentheke kriegst du irgendwo gebraucht beim eBay, keine Ahnung, für ein Drittel. Also, ne, weißt du, was ich meine?
Ja,
also ich habe da wirklich einen Ladenbauer, der hat mir diese Theke gemacht und die war auch wunderschön, nur für die 2.000 oder 3.000 Euro, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat, hätte ich tatsächlich Ware einkaufen sollen. Weil ich hatte einen relativ großen Laden. Was ich auch nicht bedacht habe, war, dieser Laden muss ja auch immer gefüllt sein.
Ja.
Ne? Das heißt, du bist ja dauernd dabei, Ware nachzuordern. Das heißt, du musst auch liquide sein.
Ja.
Ne? Und das ist etwas, also das war mir am Anfang ja gar nicht so bewusst. Ich bin da einfach so, ich habe das einfach gemacht. Ne? Und habe dann auf dem Weg durch ein paar Dinge irgendwie gelernt, ach scheiße, das hast du wirklich nicht bedacht oder so. Oder ich habe ja auch in einem anderen Podcast erzählt, dass ich mit einem Unternehmer aus meiner Stadt ein Gespräch hatte, der mir unter anderem wirklich gesagt hat, das Wichtigste, oder er hat mich gefragt, wo eröffnest du diesen Laden? Und ich habe ihm die Straße genannt und er hat mich angeguckt und sagte so, das ist keine 1A-Lage. Und da habe ich gesagt, ja, kann schon sein, aber das ist jetzt gerade der Laden, den ich halt anbieten will. Das ist auch so, wo du denkst, so im Nachhinein, er hat vollkommen recht, weil das Ding ist, er hat immer gesagt, die Lage ist halt wichtig, weil wenn du nachher wachsen willst, brauchst du ja viel mehr Leute. Ja? Und wenn du, ich sag jetzt mal, einen Laden hast in der Fußgängerzone, ist das ein Unterschied, ob du jetzt einen Laden hast in so einer kleinen Stadt irgendwo. Da kommen ja viel mehr Leute dran vorbei. Da hast du auch Touristen oder ich weiß nicht was alles. Und du kannst natürlich, ich konnte mit meinem Laden gar nicht richtig wachsen. Ich hatte irgendwann eine 450-Euro-Kraft. Ja, aber die fängt ja auch nicht alles auf. Ne? Sondern das ist ja auch immer, das sind für die ja auch nur Jobs, sag ich mal. Du hast da ja niemanden, der da wirklich mit so viel Herzblut drin ist, wie du da vielleicht drin steckst. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann im Nachhinein denke, ja, die Ladenidee war keine schlechte, aber die Lage war halt eher wahrscheinlich eine C-Lage als eine A-Lage. Und dadurch konnte ich halt auch nicht vernünftig wachsen, wenn du so willst, ne?
Ja.
Deswegen habe ich auch damals dann auch den Online-Shop dazu genommen. Aber, und das war natürlich eine gute Idee. Aber das ist halt auch daraus entstanden, ne? Dass ich gedacht habe, scheiße, ich will mehr Umsatz machen. Wie mache ich das? Und dann fängst du an zu überlegen, was kann ich noch machen? Und dann kommt man darauf, zum Beispiel einen Shop zu machen. Ich meine, du hast ja auch du hast den ja auch nicht grundlos, sage ich mal so, ne? Sondern der hat ja auch schon seinen Sinn und seine Berechtigung. Und ja, vielleicht sind solche Sachen Fails. Wie gesagt, bei meinem Laden vielleicht die Lage. Andererseits hat es mir ja auch jemand damals gesagt und sagte so, überleg dir das mal. Und ich habe trotzdem gesagt, nö, wieso, ich krieg das schon hin. So, und
ja, das ist der Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, das sind so Fails, wo man das halt heute aus Erfahrung weiß. Die Frage aber ist, hätte man das ändern können, wenn es einem jemand gesagt hätte? Beziehungsweise, ja, hätte ich es denn ändern können? Also ich wusste es ja einfach nicht. Also und du hast in dem Moment ja auch nicht verstanden, was er damit meint. Und dann, das ist ein Teil des Lebens, deswegen, da muss man sich nicht für geißeln. Das ist, wie es ist. Aber vielleicht hören das jetzt eben 2 oder 3 Menschen, für die das jetzt interessant ist, gerade im Moment, weil sie genau so vor solchen Entscheidungen stehen und dann doch nochmal aufhorchen und sagen, ah, vielleicht überlege ich mir das nochmal.
Ja, also ich will das jetzt mit dem Laden nochmal ganz kurz abschließen, aber so ein Laden ist ja auch etwas, wie soll ich das sagen? Du baust dir da so ein bisschen deinen eigenen goldenen Käfig. Ne? Also der hat 6 Tage die Woche auf, zu bestimmten Öffnungszeiten. Das heißt, dass ich zwar, ich sag mal, selbstständig war, aber wirklich meine Zeit selbst bestimmen konnte, konnte ich nicht. Ich konnte das zwar an den Tagen zum Beispiel, wo meine Aushilfe dann da war oder so, aber grundsätzlich sind das halt so Sachen, wo du dich, also habe ich mich nachher, ich habe nachher so gedacht, ich bin ja die Gefangene in meinem eigenen Laden. Also meine Freunde oder meine Familie haben mich ja oft in meinem Laden besucht.
Ja.
Ne? Weil ich konnte ja gar nicht irgendwo anders hin. Also ich weiß, es ist meine gute Freundin Jutta, die kam ja einmal in der Woche und dann haben wir da gestanden und haben Kaffee getrunken in meinem Laden.
Ja.
Und das sind dann so Sachen, wo du im Nachhinein denkst, ja, das war eine schöne Zeit. Und das, ich habe auch super viel gelernt. Also wirklich, ich habe auch tolle Menschen kennengelernt und ich hab daran wirklich gute Erinnerungen. Aber so wie es jetzt ist, ist es dann doch für mich besser. Ja.
Ja. Ja, und das grenzt eigentlich oder das schließt eigentlich nahtlos an diesem Punkt an, dass ich sage, einer meiner weiteren Fails ist, dass ich eben zu klein gedacht habe. Deswegen auch wieder der Gedanke, es wäre sinnvoll gewesen, ich hätte das mit einem Unternehmer, mit einer Unternehmerin besprochen, die einfach schon, keine Ahnung, ein ganzes Stück des Weges gegangen ist und schon Vorstellungen hat, wie Unternehmen aussehen können. Weil als ich das übernommen habe von meinem Vater, oder eben, ich habe ja gegründet und er hat seins parallel laufen lassen, er hat runtergefahren, ich rauf, habe ich eigentlich nur das Bild gehabt, ich mache das so wie mein Vater. Ich habe überhaupt keine Idee davon gehabt, dass ich das größer machen kann, dass ich das vielleicht sogar größer machen muss, weil das sonst gar nicht funktioniert auf die Dauer. Weil als ich es übernommen habe von meinem Vater, lief es bei meinem Vater gar nicht mehr so gut, weil er nämlich genau die Probleme hatte, die ich dann auch bekommen habe. Das habe ich aber nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, er hat halt zurückgefahren, weil er dann einfach am Rentenalter dran war. Aber im Grunde war die Wirtschaftslage auch eine andere. Und dann hatten meine Eltern natürlich auch ein anderes Konstrukt, weil meine Mutter hat das Büro geführt. So, das ist natürlich finanziell schon mal auch ein entlastender Faktor.
Ja.
Ja, naja, gut. Also jedenfalls bin ich der Meinung, ich hätte von Anfang an viel größer denken müssen. Also gut, den Online-Shop, das hätte ich jetzt nicht vorausschauen können. Aber ich hätte mir eben überlegen können, okay, wie viel Monteursteams könntest du denn haben und an welcher Größe Ausschreibungen möchtest du dich denn mal beteiligen? Welche Projekte möchtest du denn überhaupt mal machen? Und genau dann, was brauchst du denn dafür und so weiter? Und das wirklich einmal richtig durchzuspielen, wie viel Personal brauchst du in der Verwaltung? Und wenn du dann die Produktion noch hast, was könntest du mit der Produktion alles noch machen? Und das habe ich aber im Prinzip alles Hand bei Fuß auf dem Weg entwickelt. Das ist sicher jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ich meine, man muss ja auch in dem Moment, wo sich Chancen bieten, muss man überlegen, nutze ich die jetzt oder nutze ich die nicht? Oder ist es überhaupt eine Chance oder ist es nur ein shiny object? Aber das sehe ich heute eben rückblickend auch als Fail, dass ich wirklich im Rahmen eines kleinen Handwerksunternehmens gedacht habe und nicht im Rahmen eines Dienstleistungsunternehmens, was ganz viele Facetten haben kann. Und wahrscheinlich bin ich heute noch mit Sicherheit habe ich ja heute noch Scheuklappen und kann mir nicht vorstellen, was dieses Unternehmen vielleicht in 20 Jahren sein könnte. Weil, also ich muss ja jetzt auch nicht mit mir enden. Also gut, ich habe auch noch mindestens 15 Jahre Arbeitszeit vor mir, vielleicht auch 20, aber es muss ja jetzt auch nicht mit mir enden. Ich muss ja jetzt das nicht langsam wieder runterfahren, damit ich dann perfekt zur Rente fertig bin, sozusagen, dass ich sagen kann, so, jetzt kann ich ihn zusperren. Also, ja, und das ist so ein Dauerfail vielleicht auch, dass man immer zu klein denkt. Da muss man sich wirklich immer, da braucht man halt Leute von außen, die dann auch mal sagen, hast du eigentlich schon mal überlegt, das und das zu machen?
Ja, das ist, glaube ich, auch, manchmal sind so Impulse von außen ein Gamechanger, ne? Also, weil man selber manchmal noch gar nicht so die Vorstellung davon hat, auch was überhaupt in einem drinsteckt. Das sehen oft andere Leute. Also andere Leute sehen deine Stärken, die sehen auch deine Schwächen, aber die sehen auch deine Stärken und die können, also das finde ich, manchmal ist das ja so, es tut auch manchmal so ein bisschen weh, wenn man auch manchmal so auf seine Schwächen hingewiesen wird. Aber wir haben die ja alle. Also wir haben ja alle unsere Stärken und unsere Schwächen und von da ab ist es natürlich gut, wenn uns jemand sagt, hey, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich was ist, was du jetzt wirklich machen solltest, weil ich sehe bei dir, weiß ich nicht, keine Ahnung, du bist jetzt, also ich sehe da bei dir eher eine Schwäche als eine Stärke und versuch doch mal, das lieber anders zu machen, weil ich sehe hier eine Stärke bei dir. Und das sind manchmal Dinge, die schmecken einem auch vielleicht nicht so im ersten Moment. Und aber es lohnt sich immer darüber auch mal nachzudenken. Also wenn es von jemandem kommt, dem man vertraut und der also zumindest auf Augenhöhe ist, wenn nicht auch ein Stück weiter. Also diese Ratschläge, die man manchmal so bekommt von Leuten, die vielleicht gar nichts mit dem eigenen Business, mit Unternehmen, mit Selbstständigkeit zu tun haben, die stelle ich jetzt immer beiseite. Also die kommen ja auch, diese Ratschläge. Aber da muss man dann für sich einmal differenzieren, von wem kommt denn was und mit wem tausche ich mich da wirklich aus? Also man sollte sich da jetzt ja auch nicht klein machen lassen oder so. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, also du hast völlig recht. Es gibt ja die Menschen, mit denen du vertrauensvoll Feedback austauschen kannst, wo du auch eine gewisse Achtung hast, wo du sagst, ja, Mensch, der oder die hat ja schon das und das geschafft. Und wenn die das sagen, dann hat das Wort auch Gewicht. Und dann gibt's aber auch noch, und die sollte man auch nicht unterschätzen, auch wenn es noch mehr wehtut, die sogenannten Arschengel, die dir das nicht nett beibringen, aber die du halt trotzdem manchmal als Chance nutzen kannst, um dich weiterzuentwickeln, weil sie dir einfach so Lücken vorhalten. Und dann wollte ich mal noch erzählen, ich habe eine Kollegin, die, das habe ich jetzt so beobachtet, die hat ihre eigenen Schwächen für sich erkannt und geht ganz charmant damit um.
Meinst du nicht?
Nein, tatsächlich nicht. ich möchte jetzt aber natürlich den Namen auch nicht sagen, weil ich jetzt, das finde ich total gut und spannend und richtig.
Ja.
Also das sind so Sachen, wo weiß ich nicht, ob sie das gemerkt hat oder ob ihr das gesagt wurde. Ich nehme an, sie hat das selber gemerkt, dass sie bei gewissen Sachen eben einfach so ein bisschen auffällig ist und anstößt. Und das hat sie aber akzeptiert und sagt, ja, das gehört zu mir, so bin ich. Und ich verhalte mich entsprechend. Dann weiche ich dann entweder aus oder ich wechsle mal ab oder ich nutze es als Vorteil für mich. Und das finde ich total charmant und richtig klug und ja, also einfach toll.
Ja, finde ich auch mega sympathisch. Genau, mega sympathisch. Weil in dem Moment, wo du öffentlich auch dazu stehst, irgendwie, dass du ja bist ja nicht in allem super und alles ist immer top, und sondern du hast halt deine Defizite und deine Schwächen. Und wenn du die kennst, kannst du die ganz klar als Chance für dich nutzen. Also bestes Beispiel, Verona Poth, dass sie sagt, ja gut, sie spricht halt nicht jeden Satz geradeaus und interessiert sie das? Nein.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch so jemand, wo man denkt, die hat es komplett für sich als Vorteil genutzt und wurde wahrscheinlich jahrelang komplett unterschätzt. Ist für mich eine Vorbildunternehmerin.
Ja. Ne? Ja. Ja, und die hat auch schwerste Krisen hinter sich gebracht und macht es trotzdem noch gut, denke ich.
Ja.
Hast du jetzt noch einen Fail? Sonst habe ich noch einen.
Nee, also ich glaube, ich bin jetzt, ich will nicht sagen, dass ich jetzt keinen mehr hätte, in dem Sinne, dass ich keinen mehr gemacht habe, aber mir fällt jetzt aktuell keiner ein.
Ja, wobei wir wissen ja alle, ja, dass du einfach halt die Bessere von uns beiden bist. Du machst halt keine Fehler.
Auf jeden Fall nicht so offensichtliche.
Ja, ich habe noch zwei Mitarbeitersachen, und zwar, und das ist natürlich klar, dass habe ich vielleicht mehr Erfahrung damit. Und zwar, was ich nicht mehr machen würde, ist Mitarbeiter auf Krampf einstellen. Also sprich, wenn ich denke, oh Gott, ich brauche jetzt um, also gerade in der Montage ist es natürlich oft so, dass man dann plötzlich einen großen Auftrag kriegt und dann denkt so, wow, jetzt brauche ich ganz schnell, ganz dringend Leute, weil sonst schaffen wir das nicht. Da ist es zum Beispiel, also da unterscheide ich mich, glaube ich, schon von anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, die das viel wirtschaftlicher sehen. Da habe ich vielleicht tatsächlich das vielleicht auch noch ein Fail, da habe ich so eine kleine Einstellungslücke in meinem Kopf, dass ich eben nicht alles nur wirtschaftlich sehen kann und hat knallharten Zahlen und Mitarbeiter dann immer nur so als Möbelstück und das hat zu funktionieren, sondern ich da quasi auch so ein bisschen wie du sage, nee, es muss mir auch Spaß machen. Und ich habe da Menschen vor mir und ich möchte, dass es allen Spaß macht. Natürlich genau. Haben wir Zwänge, keine Frage, ja. Aber wenn ich Mitarbeiter einstelle, dann möchte ich, dass die A, länger ans Unternehmen gebunden sind, also dass sie bleiben wollen, dass die B, gute Leistung bringen wollen. Also ich möchte die weder treten, noch zwingen, noch irgendwie schlecht behandeln müssen, damit ich sie irgendwie vor mir herprügle. Und C, dass sie halt einfach ins Unternehmen passen. Dass sie von ihrer Art her auch gut reinpassen und dass das dadurch schon allen Spaß macht. So, und das ist ein Punkt, wenn du dann aber Leute auf Krampf einstellst und denkst, du brauchst jetzt unbedingt jemanden, dann triffst du mit Sicherheit die falsche Entscheidung. Also, und das ist mir ein paar Mal passiert und das sind ziemlich teure Fehler. Und deswegen würde ich das nie mehr tun. Und das hat sich bei mir total aufgelöst, als ich angefangen habe, zu sagen, wenn ein Mitarbeiter kommen soll, also es wäre jetzt eine Situation, wo ich jetzt jemanden brauchen könnte, wenn das jetzt so sein soll, dass ich jemanden einstelle, dann werde ich jemanden finden, dann wird jemand auf mich zukommen. Natürlich sitze ich jetzt nicht im dunklen Kämmerlein und warte drauf, dass mir jetzt irgendeiner vor die Füße fällt. Ich mache schon Werbung. Aber ich glaube, ich sende das anders aus. Ich weiß nicht, sicher formuliere ich das auch anders und ich gucke die Leute auch anders an. Und wir entscheiden es jetzt auch immer im Team. Also ich hole immer alle Leute mit an den Tisch, die mit der Person auf jeden Fall zu tun haben, beziehungsweise auch mindestens das Kernteam. Und sage, guck den mal mit an.
Ah, okay. Das heißt, guck den da mal mit an, heißt, die gucken sich die Bewerbung an oder die sind im Gespräch mit dabei? Also, ja, mit wie vielen Menschen konfrontierst du
die Person dann? Mit vielen. Ich persönlich gebe nicht so sehr viel auf Bewerbungen. Also jetzt müssen wir mal unterscheiden. Wir müssen den kaufmännischen Teil trennen vom gewerblich-technischen Teil der Montage. Und beim kaufmännischen Bereich ist das so, also da gebe ich nicht viel auf Bewerbung, weil da kann man alles reinschreiben und das kann Menschen schlechter aussehen lassen oder besser, je nachdem, wie gut man in der Lage ist, eine Bewerbung zu schreiben. Das ist für mich nur ein ganz, ganz grober Anhalt. Mir ist eigentlich auch im Prinzip egal, was derjenige gelernt hat. Da interessiert mich mehr, was er an Expertise über die Zeit gesammelt hat. So, und dann gibt's ein Gespräch. Und zu diesem Gespräch ist in der Verwaltung auf jeden Fall der Inner Circle mit dabei. Das heißt, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, 7 Leute.
Nicht dein Ernst.
Doch. Und die gucken damit hin. Die stellen da jetzt keine Fragen oder so. Wir machen das auch. Ups, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Die stellen auch keine Fragen. Wir machen das jetzt auch nicht steif, dass so in einer Reihe sitzen 7 Leute und auf der anderen Seite sitzt dann der Bewerber.
Ja, nee. So habe ich es mir gerade vorgestellt.
Nee, bei uns wird das ganz locker gemacht. Bei uns sitzen die dann alle an der Kaffeetafel und es gibt zum Beispiel Kaffee und Kuchen oder irgendwas dazu. Okay. Also manchmal mache ich auch vorher ein kurzes Gespräch, um überhaupt erstmal abzuchecken, ob das grundsätzlich passt. Und wir machen dann eine zweite Runde mit dem Bewerber. Das kann auch passieren, oder mit der Bewerberin. Aber dieses finale Gespräch, wo wir gucken, ob derjenige, diejenige was für uns ist, findet definitiv in dieser Runde statt. Weil mir für mich ganz wichtig ist, dass mir danach jeder sagt, was ist dein Gefühl? Was hast denn du für ein Gefühl zu diesem Menschen? Passt er zu uns oder passt er nicht zu uns? Damit habe ich bis jetzt keine einzige falsche Entscheidung getroffen.
Das finde ich super. Also kann ich auch voll verstehen. Ich stelle es mir als Bewerber nur komplett gruselig vor. Also, ja. Stille.
Ja.
Also, wenn, also, anders. Also, ich finde, also generell Personal zu finden ist heutzutage ja mega schwer. Das siehst du ja überall. Also, egal, wo wir hier langfahren, jeder Betrieb hat ja eine Tafel draußen, dass sie Personal suchen. Also, ich finde auch, du willst dann natürlich auch die richtigen Leute einstellen, die richtigen Leute finden. Und dass da jemand bei ist, also ist auch normal, sag ich mal, dass jemand dabei ist, der auch mit demjenigen zusammenarbeitet. Wenn das 6 Leute sind, würde ich mich als Bewerber, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich so sein könnte, wie ich bin, wenn mir da 6 Leute nicht gegenüber sitzen, aber da im Raum mitsitzen. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Habe ich so noch nicht erlebt, aber spannend.
Also ich habe da noch nie negatives Feedback bekommen. Hat immer funktioniert. Also ich meine, ich sag das ja auch vorher und es wollen dich einfach alle mal kennenlernen und wir sprechen mal miteinander. Es wird ein lockeres Gespräch und dann sprechen wir nochmal so die Punkte durch, die eben für diese Stelle sind.
Mhm.
Und dann können die anderen auch mal ein bisschen was erzählen über uns. Und so ist das eigentlich mehr so ein lockeres Kennenlernen. Also es ist
okay.
Nichts, wo der Bewerber jetzt irgendwie was liefern muss oder ausgehorcht wird oder, keine Ahnung, verhört wird, sondern das ist wirklich so ein lockeres Kennenlernen. Und was ich auch noch gerne mache, ist so ein Probearbeitstag.
Das finde ich auch super. Also finde ich für beide Seiten genau richtig.
Ne? So, dass man einfach die Chance hat, sich kennenzulernen. So. Und da, aber ich muss sagen, seit ich diese, also meine beiden Tools mir überlegt habe, ich habe noch nie nicht Leute gefunden.
Mhm.
Funktioniert super.
Ja, finde ich gut. Jetzt
aktuell habe ich ja zum Beispiel gerade, arbeite ich mich an eine Vertrieblerin ran.
Mhm.
Und das war so, also ich meine, das kann ich ja auch offen sagen, wir haben ja gesagt, wir sprechen hier ohne Filter. Wir sind ja ein kleines Unternehmen, das heißt, ich kann mir einen teuren Vertriebler einfach nicht leisten. Und wir wissen alle, ein sehr guter Vertriebler, der kommt schon mit Vorstellungen eines höheren, mittleren vierstelligen Betrages an Gehalt und wahrscheinlich auch noch Provision. So. Und das überschreitet definitiv meine Möglichkeiten, muss ich einfach ehrlich so sagen. Obwohl das natürlich eine der wichtigsten Stellen im Unternehmen ist, logischerweise, weil ohne Aufträge kannst du nicht wachsen. Mhm. So. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe so ein paar Sachen, die ich jetzt angehen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was möchte ich eigentlich für einen Menschen? Und hatte die ganze Zeit so eine Frau im Kopf, eine Mutter vielleicht, weil die in der Regel sich sehr gut organisieren können und auch stressresistent sind, die erstmal vielleicht sich ein bisschen was dazu verdienen möchte und die vielleicht, die aber nicht vielleicht, sondern die definitiv keine Angst vorm Telefonieren haben darf und vorm Leute kontakten. Und dann habe ich das aber so quasi erstmal losgelassen, habe gedacht, naja gut, da muss ich ja meine Ausschreibung machen. Und ich glaube, im Nachhinein das Wichtigste war, dass ich erstmal eine Vorstellung davon hatte, wie der Mensch sein sollte, weil durch Zufall kamen wir hier bürointern ins Gespräch und eine Kollegin sprach von ihrer Schwägerin und erzählte, was die mit unseren Beetsteckern, wir machen aus Resten so Beetstecker zur Dekoration oder da kann man sich draufschreiben, ich habe hier Basilikum gesät oder sowas. Und die hatten wir ihr gemacht für den Förderverein der Schule ihrer Kinder. Da macht sie unter anderem so ein Bazar mit und da hat sie die mitverkauft. Und wir haben die gespendet. So. Und dann erzählte sie, wie sie die übrig geblieben sind, noch an die umliegenden Blumenläden verditscht hat. Und dann, also verkauft. Und dann sage ich so,
verditscht.
Das ist es. Genau so jemanden brauchen wir. Und dann haben wir ein Gespräch miteinander geführt und, wir sind jetzt dabei, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir machen einen Minijob erstmal draus. Und jetzt probieren wir erstmal beide, dass also sie sich jetzt nicht quasi gleich entscheiden muss, ist das was für sie? Und ich auch erstmal gucken kann, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Kann das funktionieren? Kann sie das leisten, was ich von ihr erwarte? Kann sie da reinwachsen? Und bisher lässt sich das super an. Und dann ist es aber natürlich so, dass ich schon auch, sage ich mal, bevor wir dann springen, das Team nochmal fragen würde, was ist denn euer Eindruck? Was sagt denn ihr? Was habt denn ihr für ein Gefühl? Kann das funktionieren? Mhm. Weil wir arbeiten halt sehr, sehr eng miteinander. Und dieses Team hat uns durch richtig schwere Krisen in Corona getragen. Und das hat nur funktioniert, weil wir alle eine persönliche Basis miteinander hatten und weil wir alle uns wirklich aufeinander verlassen konnten und alle mit offenen Karten spielen und es wirklich ein richtig vertrauensvolles Verhältnis ist. Und das ist was, möchte ich nicht mehr opfern. Dann gehe ich lieber nochmal suchen. Aber ich muss sagen, aktuell habe ich da ein absolut gutes Gefühl, dass sie bei uns gut reinpassen wird. Und es geht nicht darum, dass wir alle gleich sind. Das möchte ich auch mal sagen, weil natürlich haben wir bestimmt alle einen gewissen Bias, aber wir sind nicht alle gleich und wir gucken alle mit unterschiedlichen Augen drauf und jeder hat so ein bisschen andere Bedürfnisse. Und das ist auch gut, weil dadurch ergänzen wir uns und dadurch wird die neue Person nicht automatisch irgendwie so eine Kopie von mir, sondern es wird aber jemand, der ins Team passt und der wieder eine neue Perspektive mit einbringt.
Ja, ja. Da hast du für dich ja ganz, ganz gute Ansätze gefunden, ne? Und ich glaube, also mal abgesehen davon, dass ich ja gesagt habe, dass ich das für mich als Bewerber komisch finden würde.
Ja.
Also es ist aber nur meine Meinung dazu. Weil ich halt auch ein introvertierter Mensch bin. Also ich würde dann so denken, oh ja, so, wow, was geht denn hier ab, ne? Also.
Du bist auch so eine lustige Mischung. Du bist bei vielen gefühlt introvertiert, aber man merkt das halt nicht.
Ja, das ist das Dilemma an der Sache. Ja, das stimmt. Also man merkt es mir tatsächlich dann in dem Moment nicht an, aber mich strengt das dann unheimlich an. Also ich würde mir dann tatsächlich überlegen, so, also ich würde mich ganz viel mit den Leuten beschäftigen, die da sitzen. Ich würde die erstmal so scannen und denken so, ah, okay, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und ja, für mich wäre das, glaube ich, also ich finde es schon eine anstrengende Situation, nichtsdestotrotz. Wenn es für dich funktioniert, ist es ja super. Aber generell, dass man sein Team damit involviert in so eine Entscheidung, finde ich auch total gut. Also A, kann dir nachher keiner sagen, so, das hätte ich jetzt ja niemals gemacht, weißt du, was ich meine? Ja. So. Aber die gucken nochmal ganz anders oder die stellen nochmal irgendwie eine Frage, die du vielleicht gar nicht gestellt hättest, die aber wichtig ist und guck mal, wie jemand darauf reagiert, finde ich schon in Ordnung, ja.
Ja, und du hast eigentlich gerade einen Schlüsselsatz gesagt. Du hast gerade gesagt, du würdest die alle scannen in dem Moment.
Ja.
Und dann, wenn du nämlich rausgehst, könntest du für dich selber auch die Entscheidung treffen und sagen, boah, ja, da saß aber einer drin oder eine, boah, mit der möchte ich aber nicht das Büro teilen, da habe ich schon mal gar keinen Bock drauf.
Hast du auch wieder recht, ja. Ja gut, klar, da könnte man natürlich dann fragen, bleibt die noch länger? Hat die noch Probezeit? Können wir an der vielleicht noch mal was ändern?
Ja, oder, ne? Aber, oder du würdest ja was sagen, oh, die sind sich alle so nah, die drücken sich am Ende zum Geburtstag. Das will ich nicht. In die Bude gehe ich nicht. Das mir, nee.
Also, ja, also, nee, also das ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen. Ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen, dass ich ja eigentlich auch in jeder Bewerbung, die ich mal geschrieben habe in meinem Leben, immer gelogen habe. Ich habe immer geschrieben, ich bin teamfähig. Und dass mir das total viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und so. Das ist natürlich jetzt witzig in dem Sinne. Und ich möchte das auch einmal echt auflösen, was ich bin total kollegial.
Ja, das stimmt.
Das bin ich wirklich, 100%. Also, was ich aber nicht gut kann, ist, also ich hasse das, wenn so eine Aufgabe so zerpflückt wird unter, also zu zweit, finde ich, geht's noch. Aber wenn es dann, so wie in der Schule früher, weißt du, dann hast du irgendwie mit 3, 4 Leuten,
oh, ja,
musstest du irgendwas machen und am Ende hast du es dann doch alleine gemacht, weißt du? Und
ja.
Oder
aber das sind halt so Zwangsteams. So. Das ist genau, ja, das. Das sind dann so Zwangsteams und das ist das, was ich nicht möchte. Mhm. Weil ich genau die Erfahrung habe, dass das nicht funktioniert.
Mhm. Also bei mir ist es schon so, dass ich bin schon gerne für das verantwortlich, was ich mache.
Mhm.
Und dazu stehe ich dann auch. Und wenn es dann aber irgendwie mit einer Gruppe machst, wo du vielleicht selber denkst, so, ja, finde ich jetzt gerade selber nicht so, hätte ich jetzt anders gemacht, stehst jetzt vielleicht auch nicht so dazu oder dir passt das Tempo nicht. Entweder, sag ich mal, schlampig gemacht oder zu kleinteilig oder wie auch immer, es passt einem halt einfach irgendwie nicht. Aber dein Name steht halt trotzdem mit drauf. Und deswegen wollte ich einfach sagen, ich bin in dem Sinne, ich bin sehr kollegial und ich kann...
Also, ja, du bist auch verlässlich und das alles.
Ja, also ich bin jetzt auch kein Kollegenschwein in dem Sinne.
Aber du bist ein bisschen menschenscheu. Du bist ein
kleiner, nein.
Nee, das sage ich jetzt nicht, sonst muss das doch rauspiepsen. Aber ja, also ich wüsste auch, du bist auch die Kollegin, der man 17 Uhr nochmal sagen kann, scheiße, kannst du das nochmal fertig machen? Mein Kind ist krank, ich muss das jetzt kurz abholen irgendwo.
Also mit einer richtigen Begründung, ja. Also mittlerweile, also anders. Früher hättest du mich das immer fragen können, da hättest du es gar nicht begründen müssen, hätte ich immer gesagt, ja, mache ich. Heute ist das komplett anders. Also mit einer richtigen Begründung auf immer, also kannst du dich immer auf mich verlassen, aber wenn ich merke, dass jemand gerne Aufgaben abgibt, auf die er selber keinen Bock hat.
Ja.
Ne? Nein, also ich meine schon, das hat man ja irgendwann mal raus.
Ich meine schon dieses Kollegiale, eine Hand wäscht die andere. Schon,
auf jeden
und
Fall.
Und da kann man sich halt auch 100% auf dich verlassen.
Ja. Finde ich auch wichtig.
Ich würde jetzt ganz noch mal kurz ergänzen, weil ich mir jetzt gerade eingefallen ist, dass ich das ja aufgetrennt habe in Verwaltung und Montage.
Mhm.
Und würde nur noch mal ergänzen, dass wir es da natürlich, haben wir es ein bisschen schwieriger, weil die Monteure kommen in der Regel aus festen Arbeitsverhältnissen. Das heißt, und sie kommen ja in der Regel aus, also wir haben ja nur Tschechien und Polen im Moment, weil, muss ich auch ganz ehrlich sagen, deutsche Kollegen das einfach nicht machen wollen, diese Reisetätigkeit. So, dann kommen die also aus dem Ausland. Das heißt, wir haben nicht so viele Möglichkeiten mit Vorstellungsgesprächen und Testprobetagen und so. Und da ist es immer eine Blindeinstellung. Also da hat man ein Bild und man Telefonat, aber viel mehr nicht. Und dann ist es eine Blindeinstellung, aber da nutzen wir halt diese 6 Monate Probefrist wirklich ganz intensiv und gucken da, ob das funktioniert oder nicht. Und geben dann da auch mittlerweile sehr zügig Feedback und sagen, das muss ich ändern oder das ist super. Und würden dann halt im Zweifelsfall innerhalb der Probezeit wieder entlassen. Aber auch da machen wir zum Beispiel so, dass die Teams gerne, wenn wir ein neues Team machen, lassen wir die gleich zu zweit kommen. Also bring a friend quasi. Okay. Also kommt gleich zu zweit, ja, weil die müssen ja den ganzen Tag miteinander arbeiten. So, und jetzt, wenn ich dann sage, nee, ich suche dir deinen Kollegen aus, also dann, das kann ich gar nicht. Ne? Stell dir vor, du müsstest jetzt mit irgendeiner Wildfremden auf Ansage einen Podcast machen. Ist nicht so geil. Oder eben, keine Ahnung, deine Aufgaben jeden Tag bewältigen. So, das kann man schon mal machen, aber nicht, wenn man halt von früh bis spät, und ich meine, die sind dann auch im Hotel gemeinsam, also die verbringen, die sitzen im Auto die ganzen langen Fahrten miteinander, wenn da die Chemie nicht stimmt, na, also das möchte ich nicht. Es tut mir leid. Also, das finde ich auch, ist dann zu viel Professionalität verlangt.
So. Ja, genau, also was du sagst, weil die ja auch noch auf, also ich sag mal, in deinem Fall ja wirklich auch, ja, auch die Abende wahrscheinlich miteinander dann noch verbringen und so, und dann sollte das schon stimmen. Ich meine, das wirkt sich ja dann auch auf alles positiv wie auch negativ aus, ne? Ob
richtig.
Das passt oder nicht, ne?
Richtig.
Genau.
Ja, das wollte ich jetzt
mal ergänzen. Wären die dann auch zusammen? Oh Gott, ja.
Wären die auch zusammen was?
Gefeuert? Das war jetzt böse.
Nee, das natürlich nicht. Dadurch kann es dann mal zu Verschiebungen kommen. Und wenn, also wir hatten jetzt gerade so eine Situation, dann ist halt ein Kollege allein, dann müssen wir ein bisschen umsortieren. Aber da werden die halt immer mit einbezogen.
Okay.
Und dann wird gefragt, wäre das für dich okay, wenn du mit dem und dem gehst? Ist das für dich angenehm? Beziehungsweise mit dem Kollegen, den wir gerade entlassen haben, da habe ich den Kollegen, den wir von der Leistung her sehr, sehr gut finden, auch gefragt, wie findest du den denn? Was ist denn dein? Und der hat dann gesagt, ja, ich muss alles machen alleine. Also jetzt fange ich schon an, in Polnisch zu reden. Also ich muss alles alleine machen, ich habe die ganze Verantwortung, ich denkt, die Qualität muss nicht so gut sein und dann muss ich es wieder nochmal machen, weil ich dann denke, nee, das können wir so nicht lassen. Mhm. So. Und dann, das ist auch eine Sache, das beobachte ich dann auch eine Weile und höre mir dann eben auch dieses Feedback an und denke, okay, wenn ich das jetzt von mehreren Seiten bekomme, dann nehme ich das auch ernst und dann muss der Kollege halt leider auch wieder gehen, wenn es mit einer Ansprache nicht funktioniert.
Mhm.
Ja. So, um halt dann die Guten, die Leisten halt auch zu schützen.
Ja. Ja, klar, sonst bist du die dann irgendwann auch los, ne?
Ja.
Mhm.
Genau. Ja, also ich bin ein riesiger Anhänger von Team Spirit. Aber da können wir nochmal eine andere Folge drüber machen, weil wir haben ja auch im letzten Jahr das erste Mal eine Coach gehabt, die mit uns so eine Teamveranstaltung gemacht, so eine teambildende Maßnahme gemacht hat. Mhm. Und dieses Jahr habe ich das auch wieder geplant und da kann ich richtig viel dazu erzählen.
Ah, okay.
Aber für heute, liebe Stefanie, hast du es geschafft.
Wow.
Deine Fails haben gereicht, um dass wir uns eine Stunde lang schön unterhalten könnten und mit diversesten Meinungen uns austauschen konnten, ohne dass wir jetzt beschlossen haben, diesen Podcast für immer zu beenden, sondern genau. Nur die Folge.
Es hat gereicht.
Bist jetzt erschöpft?
Nee.
Geht schon, oder?
Du? Nee, geht schon.
Ich bin ja. Voller Power, ich bitte dich, also ich lade mich an dir auf.
Oh Gott. Oh, ja, schön.
Gut, dann
okay.
Wünsche ich dir einen dann. Schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
Bis bald.
Ciao. Ciao. Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.